heute bei «Apropos» Überleben.
Überleben ist für mich, trotz allen Widrigkeiten, weiterzumachen und all das Schlimme, was man erlebt hat, und die kurze Zeit, die man auf der Erde verbringt, sinnvoll zu gestalten und zu nutzen. Dazu gehört auch ein bisschen mehr Empathie und glücklich sein, positiv denken.
In unserer Sommerserie erzählen wir Geschichten von Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben und was sie aus dem mitnehmen.
Wie soll ich sagen? Ich existiere gar nicht. Ich habe drei Namen, die falsch sind. Und den richtigen suche ich immer noch. Also, im Artikel bin ich aufgeführt als Bernard Henrion. So bin ich getauft, also richtig Bernard Ramon Martin Jean-Marie Henrion. Das ist also der Name, der so hinterlegt worden ist. Und dann habe ich eben noch den Künstlernamen und der heisst Sonny Appleday.
Heute, im vierten Teil von dieser Serie, der Bernard Henrion hat ein Trauma geerbt. Von seinen Eltern, von seiner Mutter, die als Widerstandskämpferin den Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager überstanden hat. Und er ist selber dem Tod nur knapp entkommen, als er versucht hat, herauszufinden, wo er eigentlich herkommt.
Bevor ich das erlebt habe, habe ich mich freier gefühlt, das ist klar, und weniger belastet. Nach dem ganzen Prozess habe ich mich stärker gefühlt und dankbarer auch gewesen, aber auch misstrauisch und vorsichtiger mit Umgang mit Menschen.
Die Geschichte von Bernard Henrion aufgeschrieben hat Michelle Binswanger vom Ressort Leben. Sie hat ihn heute in seinem Fanartikelladen am Ufer vom Zürichsee besucht. Und jetzt ist sie zu Gast bei «Apropos» beim täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Michelle.
Salut miteinander.
Michelle, die Geschichte vom Überleben von Bernard Henrion, die fängt eigentlich schon an, bevor er selber auf die Welt kommt, nämlich mit seiner Mutter, der Marie-Louise Henrion, und in Belgien von den 1930er Jahren. Wer war sie?
Ja, sie war die Tochter von einem sehr bekannten belgischen Luftfahrtpionier und einem Abenteurer, der ist Motorradrennen gefahren, der Marcel Henrion. Und da hat dann 1920 die erste kommerzielle Radiostation von Belgien gegründet. Serein hat der Sender geheissen, in einer Villa, die er extra dafür gebaut hat. Die Sache war ein Familienunternehmen. Seine Tochter, eben Marie-Louise, die war auch Redakteurin und Moderatorin. Und sie hat den Künstlernamen gehabt, Miss Sourire.
Die Studios haben in den 1930er Jahren noch etwas anders ausgesehen, wie das, was wir heute drin aufnehmen. 1940 ist nämlich der Zweite Weltkrieg nach Belgien gekommen. Was ist damals passiert?
Ja, im Mai 1940 ist eben die deutsche Wehrmacht in Belgien eingefallen und hat die Radiostation beschlagnahmt und dazu genützt, den Funkverkehr nach London zu stören. Aber die Familie Henrion, die hat nicht aufgegeben. Sie ist in Widerstand gegangen. Der Vater Marcel hat eben englische Fallschirmjäger versteckt in einer Scheune, die gerade hinter dem Sender war. Also ist grosse Risiken eingegangen. Seine Tochter Marie-Louise und ihre Mann, die haben sich vor allem in Informations- und Pressearbeit engagiert, was natürlich damals höchst illegal war.
Die Marie-Louise Henrion und auch ihre Ehemann und auch ihre Vater haben also nach dem Einmarsch der Deutschen grosse Risiken auf sich genommen, sich im Widerstand engagiert. Was ist denn mit ihnen passiert?
Das ist etwa 3 Jahre lang gut gegangen und dann ist die ganze Gruppe, die sie dazugehört haben, denunziert worden und man hat sie alle verhaftet. Damals war Marie-Louise hochschwanger. Sie waren alle eben verhaftet worden, sie verhört und gefoltert worden. Und dann hat man sie nach Deutschland verschleppt, wo dann alle hingerichtet wurden, standesrechtlich erschossen, außer eben Marie-Louise. Sie ist in ein Spital gebracht worden, wo sie ihr Kind geboren hat. Und dann hat man sie von dort in ein KZ abtransportiert.
Man muss sagen, sie hat in diesem KZ wirklich Schreckliches durchlebt.
Ja, sie war 2 Jahre dort und in dieser Zeit hat man sie durch verschiedene Lager durchgeschleust, also Cottbus, Ravensbrück und Mauthausen. Man weiss von dem, weil sie später über das geredet hat, allerdings nur selten. Aber wenn, dann hat sie berichtet, dass sie vergewaltigt worden ist, dass sie ausgepeitscht worden ist und dass sie auch Tote hat müssen skalpieren. Es war ein Horror, wo sie sich eigentlich gesundheitlich nie mehr richtig davon erholt hat danach.
Wenn und unter welchen Umständen ist sie dann wieder aus diesen Lager der Nazis freigekommen?
Im April 1945, also kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist es dem Roten Kreuz gelungen, etwas mehr als 700 Frauen aus Mauthausen frei zu bekommen. Zu ihnen hat eben auch Marie-Louise Henrion gehört. Die Leute sind dann auf Lastwagen geladen worden und in die Schweiz gebracht, also genauer gesagt nach St. Gallen. Von da hat man sie dann wieder in ihre Heimatländer zurückgeführt.
An dem Tag, wo Marie-Louise Henrion frei kommt, trifft sie auch eine Frau, wo später auch im Leben von Bernard Henrion, ihrem Sohn, wichtig wird. Wer ist das?
Genau, es war natürlich in St. Gallen ein riesen Aufruhr wegen diesen Camions mit diesen Leuten, die da angekommen sind. Viele aus der Bevölkerung haben Essen gebracht, Decken und Trost. Unter diesen Leuten war auch eine Frau, die hat Marta Bergada geheissen. Und offenbar ist zwischen ihr und Marie-Louise Henrion ganz eine spezielle Verbindung entstanden. Auf jeden Fall haben die zwei die Adressen austauscht und das ist dann am Schluss eine schicksalshafte Entscheidung geworden, nicht nur für die beiden Frauen, sondern auch für Bernard Henrion.
Ein Jahr nach Kriegsende, 1946, reist dann Marie-Louise nämlich zu der Marta in die Schweiz. Warum?
Ja, genau. Also sie ist dann eben von der Schweiz wieder auf Belgien zurück. Sie hat dort ihre Familie wieder angetroffen, ihre Eltern, ihre Tante und hat eine riesengroße Freude gehabt. Auch das Kind, das sie in Gefangenschaft geboren hat, war noch dort gewesen. Und die Familie hat auch Freude gehabt, weil alle haben gemeint, sie sei tot. Man hat keine Nachricht mehr von ihr bekommen. Aber der Mann von der Marie-Louise, der ja auch im Widerstand war, der ist eben erschossen worden und sie war schwer traumatisiert gewesen. Und dann ist sie ein Jahr später plötzlich wieder schwanger gewesen. Das mal unehelich. Und wie das in der streng katholischen Familie Henrion überhaupt nicht gegangen ist, hat sie eben ihre Schwangerschaft verstecken. Sie ist dann im siebten Monat auf St. Gallen gereist und hat sich dort mit der Frau Bergada getroffen. Sie hat abgemacht, dass das Kind eben fortan in der Schweiz bei ihr leben kann.
In der Schweiz ist dann der Bernard Henrion auf die Welt gekommen, am 10. Mai 1947 in Tiefen, in der Nähe von St. Gallen. Wie ist er aufgewachsen?
Ja, die Familie Bergada, die hat zu diesem Zeitpunkt gerade einen Bauernhof mit vielen Tieren übernommen. Und eigentlich war das sehr idyllisch, sagt der Bernard, mit diesen Tieren. Aber er musste auch sehr hart arbeiten. Also 7 Tage in der Woche musste er mit anpacken. Er sagt, er sei damals zum Workaholic erzogen worden. Aber eigentlich hat ihm das nicht so viel ausgemacht. Was ein bisschen schwieriger war, ist, dass der Vater offenbar sehr ein jähzorniger Mann war, der die ganze Familie, also die Mutter, ihn und seine Halbbrüder oder Adoptivbrüder, eben mit seinen Wutausbrüchen terrorisiert hat.
Hat denn Bernard gewusst, dass Marta und ihre Ehemann, der Vater, den du jetzt beschreibst, nicht seine lieblichen Eltern sind?
Nein, von dem hat er keine Ahnung gehabt. Das hat er dann erst mit 13 erfahren. Bis zu diesem Zeitpunkt hat ihm nie jemand etwas gesagt, dass er ein Pfleckkind ist und dass er eben andere liebliche Eltern hat als die, die er gemeint hat, seien seine Eltern.
Wie hat er denn das erfahren?
Eines Abends ist er in die Stube bestellt worden. Er hat schon gehört, als er gerufen worden ist, dass es irgendwie ein spezieller Ton oder angeschlagen wird. Er hat schon Angst gehabt, dass er irgendwie wieder drankommt vom Vater. Aber dann hat ihm eben die Mutter gesagt, nicht sie sei seine echte Mutter, sondern die nette Frau, die er einmal in Südfrankreich besuchen durfte und die er Mami Lou genannt hat.
Was hat die Information mit ihm als Jugendlicher gemacht?
Also da mag ich mich noch genau erinnern. Ich habe gemeint, es sei ein Witz, es sei ein Scherz. Und wo sie dann gesagt haben, nein, es ist so, die Frau, die aus Belgien kommt, das ist eigentlich deine Mutter. Und ich konnte es nicht glauben. Das war für mich ein riesen Schock, weil gut, ich bin dort ein bisschen älter gewesen, also 13. Aber gleich. Es ist zumindest in den Anfängen der Pubertät und man hat sonst andere Probleme. Und jetzt kommt noch so etwas dazu. Und diese zusätzliche Belastung hat man weiter. dann ist mir die Welt zusammengebrochen. Oder?
Das ist ja sowieso eine Zeit, wo man eben seine Identität sucht in der Pubertät. Und für Bernard Henrion war es absolut niederschmetternd. Es war so schlimm, dass er sich kurz darauf mit Schlaftabletten sogar das Leben nehmen wollte. Also er ist in die Apotheke und hat gesagt, er brauche Schlafmittel für die Mutter. Er hat dann das alles selber getrunken. Und ist dann aber eben von seinem Pflegebrüder gefunden worden. Man hat ihn ins Spital gebracht und er hat überlebt.
Wie ist es dann weitergegangen? Was hat dann Bernard geholfen, mit dieser Situation einen Umgang zu finden?
Ja, er hat irgendwann sich eine Gitarre gekauft, also hat sich erspart zusammengekratzt und hat dann ein Instrument gekauft. Und das war für ihn wie eine Art Erkenntnis gewesen. Jetzt hat er endlich etwas gehabt, wo er seine Gefühle, die so in ihm toben, die er nicht heimtun konnte, wo er die hat ausdrücken konnte. Und das hat ihm Hoffnung gegeben, um die Situation weiter zu ertragen, die daheim eben vorgeherrscht hat.
In der Musik hat er also eine Möglichkeit gefunden, um sich auch auszudrücken. Was aber weitergegangen ist, ist die schwierige Situation mit seinem Pflegevater. Und als Bernard 18 wird, eskaliert das an Weihnachten ziemlich mit ihm.
Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt war die Pflegemutter weg. Zu der hatte er ja eigentlich ein gutes Verhältnis. Und eines Abends hat es aber mit dem Vater den Streit gegeben. Der war besonders launisch an diesem Abend. Und er hat Bernard vorgerechnet, wie teuer das er sei. Und er hat ihm gesagt, er müsse jetzt vor dem Essen ein Holz hacken. Aber der Bernard, eben 18 damals, hat zum ersten Mal sich geweigert und hat gesagt, nein, er sei also kein Verdingkind und der Vater und die Familie bekämen ja Geld von seiner lieblichen Mutter. Daraufhin hat sein Vater, also seine Pflegevaterin, aus dem Haus geworfen und hat gesagt, er müsse gar nie mehr zurückkommen.
Der Bernard steht also mit 18 auf der Strasse. Wie hat er sich durchgeschlagen?
Er hat wirklich Glück im Unglück gehabt. Er ist da eben mit seiner Gitarre losgezogen, einfach ohne zu Hause, ohne irgendwie Wissen zu ahnen. Ist in einer Beiz gelandet und hat dort offenbar ein Mädchen kennengelernt, wo ihn dann mit in ihr Studentinnenwohnheim genommen hat. Dort haben alle Freude gehabt an dem jungen Mann, der so traurige Lieder singt, und er konnte dann bleiben. Und er hat dann jeden Abend vorgesungen. Entweder war er in der WG oder er ist in irgendwelche Cafés und hat für einen Scotty oder für ein Trinkgeld hat er da seine Lieder angestimmt.
Von dort an muss ich sagen, habe ich angefangen, richtig zu leben. Das war so schön. All die herzlichen und auch lustigen und hübschen Mädchen um mich herum, und wo aufgestellt waren. Ich habe gedacht, hey, das ist ja, boah, ich kann ja froh sein, ist mir das passiert, dass er mich rausgerührt hat.
Und dann habe ich angefangen. Michel, du hast vorher schon gesagt, dass Marie-Louise Henrion, also seine liebliche Mutter, zwischen ihnen Kontakt hatte mit ihm, dass er sie auch besuchen ist. Hat sie jemals von dem allem erfahren, was da aus ihrem Sohn geworden ist?
Ja, nachdem der Bernard gewusst hat, dass das seine liebliche Mutter ist, haben sie sich natürlich auch immer wieder über Briefe austauscht. Er ist sie auch ab und zu an der Côte d'Azur, wo sie Wohnungen hatten, besuchen. Und als er dann eben daheim rausgeschossen worden ist, hat er ihr geschrieben und hat gesagt, sie soll doch bitte das Geld, das sie bis jetzt für den Unterhalt eben an die Familie geschickt hat, direkt ihm schicken. Und als er dann ein bisschen Erfolg bekommen hat mit seinen Liedern, hat er ja dann auch seine ersten Singles gepresst und er hat ihr auch diese Platten geschickt, ganz stolz natürlich. Sie hatte ein bisschen Angst gehabt, weil eben seine Identität ist geheim gewesen. Niemand hat gewusst, dass sie noch ein uneheliches Kind in der Schweiz versteckt hat, und sie hat dann Angst gehabt, dass man das in Belgien würde erfahren. Aber gleichzeitig hat sie auch Freude gehabt und sie hat ihm in einem letzten Brief geschrieben: «Tu es comme ton papa».
Also du bist wie dein Papi. Hat denn der Bernard jemals etwas erfahren, wer sein Vater ist, sein Lieblicher?
Ja, eben nicht. Das war ja der letzte Brief, den ihm seine Mutter geschrieben hat, im Jahr 1967. Dort hat sie auch geschrieben, dass er doch bald wieder auf Frankreich kommen soll, weil es ja noch vieles gäbe, das er nicht wüsse. Und er müsse ihr bis in 8 Tagen Bescheid geben, wenn er würde kommen. Aber er, wie halt, man ist in diesem Alter, hat viel anderes zu tun gehabt, was ihn mehr interessiert hat, und er hat ihr nicht zurückgeschrieben. Und nach genau 8 Tagen hat ihn die schreckliche Nachricht erreicht, dass seine Mutter gestorben ist.
Und dann bin ich die Briefe nochmal anschauen und habe gemerkt, ui, hat sie auf meine Antwort gewartet, hat sie mir etwas wollen sagen? Habe ich sie überhört? Habe ich nicht wahrgenommen? Hat sie so viele Probleme gehabt plötzlich, dass sie sich vielleicht umgebracht hat? Also das ist meine Gedanken. Also jetzt sowieso, wenn ich die Briefe nochmal anschaue, die habe ich alle noch, weil sie hat sehr anders geschrieben, zittrig, nervös. Und sie hätte mir vielleicht noch etwas wollen sagen, ein Geheimnis verraten oder so. Und vermutlich raus sein, dass sie mir dann mal wollen sagen, wer mein Vater ist.
Trotz all diesen Schicksalsschlägen, trotz dieser schwierigen Jugend, trotz dem Tod von seiner Mutter, ist am Bernard jetzt eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Leben gelungen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Zuerst hat er sich eben einen Namen gemacht als Musiker. Er war so ein Servala-Promi, also jetzt nicht richtig gross und erfolgreich, aber doch, er hat sich mit dem, was er wollte machen, können durchschlagen. Dann hat er Bands managed, er hat Musik produziert, er hat später auch ein Plattenlabel gegründet und er steckt einfach immer voller Ideen und Tatendrang, das merkt man ihm also wirklich auch heute noch an.
Sonny Appleday war, glaube ich, damals sein Künstlername, oder?
Genau, Sonny Appleday, der Kaiser, Glitzerhemdli und Schlaghose und eben hat er alles produziert, was ihm in die Finger gekommen ist. Who got what he wanted? What he wanted is crying like a silly hippo. Oh yeah. Because er hat auch ziemlich verrückte Sachen sonst noch erlebt. Zum Beispiel hat er den James Bond-Regisseur Peter Hunt kennengelernt, wo die in der Schweiz einen James Bond gedreht haben. Er hat sich mit dem angefreundet, hat ihn immer in London besucht und James Hunt war auch in Zürich gewesen. Vor allem aber hat er in den 70er Jahren dann die Frau getroffen, wo er sich darin verliebt hat und mit ihr eine eigene Familie gegründet hat. Und das war ja eigentlich immer sein allergrösster Wunsch gewesen. Er, der keine eigene Familie hatte, dass er eine Familie gründen kann. Und in den 80er Jahren ist dann auch seine Tochter auf die Welt gekommen.
Also ziemlich schillerndes Leben. Der Bernard Henrion hat ja später das Geschäftsfeld gewechselt, weil heute hast du ihn an recht einem kuriosen Ort besucht. Kannst du uns den beschreiben?
Ja, genau. Das ist ein ganz lustiger Laden in Horgen. Also er sagt dem Fanartikelladen. Es ist einfach vollgestopft mit Kostümen und Perücken und eben Scherzartikel, Zorro-Masken, Fanposter. Also alles, wo das Herz begehrt, wenn man sich gerne verkleidet oder irgendwie eine andere Haut schlüpft, findet man dort. Und auch in seiner Wohnung, die oben dran ist, bin ich auch gewesen. Und dort geht es eigentlich gerade noch weiter mit Wurlitzer Musikboxen und eben Bücher, Poster. Alles aus seinem Leben. Es ist wirklich ein richtiges Museum.
In dem spiegelt sich ja auch ein bisschen das Leben. Was hat dir der Bernard erzählt? Warum weiss er heute eigentlich alles über seine Geschichte und so vieles über seine Mutter, obwohl man ihm das als Kind nie erzählt hat?
Ja, eben weiss er noch nicht alles, aber er ist sehr stark daran, das herauszufinden. Nach dem Tod von seiner Mutter hat er es ja eigentlich auch schon probiert. Also er hat versucht, mehr über sie herauszufinden. Wer war sie? Er hat sich auch an seine belgische Verwandtschaft gewendet, aber niemand hat ihm etwas sagen. Und so hat er dann die Suche irgendwann aufgegeben, weil er eigentlich sein eigenes Leben hat leben. Aber letztes Jahr hat ihn einer von seinen Enkeln gefragt, ob er denn selber kein Papi und Grosspapi hat. Und das hat ihn dann motiviert, doch nochmal dran zu gehen und nachzuforschen. Und weil man ja heute mit dem Internet halt sehr einen leichten Zugang hat, eben zu all den Archiven und so weiter, hat es das für ihn viel einfacher gemacht. Und so hat er dann gleich in der KZ, wo seine Mutter eben war, und im belgischen Staatsarchiv die ganzen Einzelheiten erfahren, eben was sie alles hat müssen durchleiden und wie es ihr vor und nach dem Krieg ergangen ist.
Hat er auch jemals etwas über seinen Vater erfahren?
Eigentlich nicht. Das war eben die Information, wo er glaubt, dass seine Mutter ihm ganz am Schluss nicht sagen wollte. Das Einzige, was er gewusst hat, ist, dass sie immer von einem Leon geredet hat, also seiner Pflegemutter gegenüber. Und jetzt gibt es in Belgien einen Leon Smet, heisst er. Der war auch im Musikbusiness gewesen, zu der gleichen Zeit, wo seine Mutter dort aktiv war. Und das ist ein bekannter Frauenbetörer und tausend Sassa gewesen, Tänzer, Varieté und so weiter. Das ist gleichzeitig auch der Vater des französischen Popstar Johnny Hallyday gewesen. Und das ist etwas, wo der Bernard Henriot in seinem ganzen Leben immer wieder gehört hat. Dass ihm die Leute gesagt haben, du gleichst dem Johnny Hallyday. Glaubst du nicht, dass du mit ihm verwandt bist? Auch das hat ihn nicht interessiert damals. Er hat ja wollte sich selber sein und nicht einfach eine Kopie von irgendjemand anderem. Aber jetzt, wo er immer noch auf das angesprochen wird, hat er gefunden, ja, jetzt gehe ich doch dieser Frage mal nach. Und hat dann eben herausgefunden, dass der Leon Smet einfach vom Moment an, als er eben in Belgien war, durchaus seine Mutter hat treffen konnte, weil sie ja eben auch im gleichen Business tätig war. Und ja, es ist sicher eine heisse Spur. Um es herauszufinden, müsste man natürlich einen DNA-Test machen von den Kindern von Johnny Hallyday zum Beispiel. Da hat er gesagt, ja, im Moment noch nicht, aber er ist einfach schon nur froh, dass er eine Spur hat, die er folgen kann.
Also möglicherweise gibt es da irgendwie noch eine Verwandtschaft. Das ist aber recht unklar. Mehr weiss er ja über seine Mutter unterdessen. Wie prägt ihn die Geschichte von ihr, all das, was sie in ihrem Leben erlebt hat, bis heute?
Das prägt ihn natürlich insofern, dass es eben auf eine Art eine Leerstelle war und dass seine Suche nach Mutter und Vater, seine Liebe zur Musik und eben die Recherche, die er heute macht, dass ihn das eben immer noch beschäftigt. Und er sagt, er macht das, weil er eben möchte, dass seine Kinder und Enkel nicht vor der gleichen Situation stehen wie er, sondern dass die wissen, wer ihre Vorfahren waren. Und gleichzeitig, das fasziniert mich, hat er es eben geschafft, das Trauma, das seine Mutter erlebt hat und wo ja man weiss heute, dass das auch vererbt werden kann, dass er das auf eine Art geschafft hat, zum Überwinden. Er führt eine intakte Ehe, er hat einen Familienbetrieb und er sieht seine Tochter und seinen Enkel fast jeden Tag. Und das war ja das, was er eigentlich immer sich erträumt und erwünscht hat.
Die Wissenschaft redet ja in so Zusammenhang von intergenerationellen Traumata, also quasi vererbten Erfahrungen über Generationen. Was heisst das genau?
Ja, das ist ein Forschungszweig, der sich in den letzten 10, 15 Jahren etabliert hat. Man hat eben herausgefunden, dass gewisse Traumata wirklich vererbt werden können, und zwar in den Genen. Also man kann an den Genmarker feststellen von Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, dass die eben die Genmarker haben, wie die Leute, die das Trauma selber erlebt haben, auch wenn sie selber nie so etwas erlebt haben. Eben, es gibt auch verschiedene Forschungen dazu, übrigens auch von Leuten, die 9-11 überlebt haben. Man sieht die Phänomene auch in Tierversuchen und eigentlich ist das heute eine anerkannte Wissenschaft, dass eben Traumata sich wirklich über Generationen hinweg vererben können.
Du hast den Bernard Henriot jetzt vor kurzem getroffen. Er ist unterdessen über 75. Wie geht es ihm heute?
Ja, du, er ist wirklich sehr aufgestellte Person. Er lacht viel und gern und hat auch wirklich so ein Gesicht, wo man sieht, das ist fröhlich. Aber natürlich hat ihn die ganze Suche nach seiner Mutter auch sehr belastet. Er hat das eben letztes Jahr, also im 24. angefangen. Und kurz darauf ab, also als er dann irgendwie die Informationen aus den KZs bekommen hat und die Informationen, was seiner Mutter alles zugestossen sein, was sie da alles hat müssen erleiden, hat er selber einen schweren, doppelten Herzinfarkt erlitten.
Und nach einem 30 Tagen kommen, oder? Was ich toll finde, dass dann meine Tochter und meine Frau entschieden haben, operieren. Weil ich kann hinterlassen, bitte keine lebenserhaltende Massnahmen ergreifen, weil dann würde ich weg sein. Da haben sie doch Gott sei Dank anders entschieden. Es ist wie eine Wiedergeburt. Und ich bin mit voller Tat wieder gearbeitet, ins Geschäft. Und ja, es ist und auch Familie. Ich will möglichst lange Familie geniessen, weil ich das nie hatte in meinem Leben. Eine richtige, eigene Familie. Ich tue das jetzt irgendwie geniessen, dass ich das darf erleben. Und das ist dank dem, dass ich überlebt habe.
Was hat dich an dieser Geschichte von Bernard Henriot beeindruckt? Warum hast du sie erzählen?
Ja, mich hat wirklich beeindruckt, erstens, was da alles erlebt hat, eben im Verlauf von so einem Leben, was da alles irgendwie zusammenkommt, irgendwie Kriegsnachkommen, dann der Popstar in den 60er Jahren, was er alles dort erreicht hat und dann hat er sich sein eigenes Unternehmen aufbauen. Vor allem hat mich aber beeindruckt, dass er es geschafft hat, den Zyklus von Trauma und Gewalt zu durchbrechen. Obwohl er beides erlebt hat und überlebt hat. Und das zeigt für mich, und das ist sehr eine hoffnungsvolle Botschaft, dass zwar die Traumata sich vererben können, dass das aber eben nicht ein unabwendbares Schicksal ist, sondern dass es immer Möglichkeiten gibt, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und das ist Bernard Henrion gelungen. Und darum finde ich, ist seine Geschichte eben wirklich sehr eine hoffnungsvolle und wert, erzählt zu werden.
Danke vielmals, Michelle, für das Gespräch und dass du die Geschichte auch im Podcast nochmal erzählt hast.
Ja, und ich danke, dass ich hierher kommen durfte und die Geschichte erzählen.
Die ganze Geschichte von Bernard Henrion, die kann man auch noch nachlesen. Es ist dazu auch ein Text erschienen, den wir auch gerne noch im Beschreib zu dieser Episode verlinken. Und das war der vierte Teil von dieser Serie zum Thema Überleben. Alle drei schon erschienenen Teile von dieser Serie, die findet ihr auch bei uns im Feed oder Text dazu über den Link im Episodenbeschreib. Mein Name ist Mirja Gabatuller und für die heutige Folge habe ich geredet mit Michelle Binswanger und die Folge produziert hat Jacqueline Wechsler. Die nächste Folge von «Apropos» die erscheint am Montag. Macht's gut. Ciao miteinander.